ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Philipp Rayon und bei mir im Studio ist heute unser Referendar Robin May. Hi Robin.
Hi Philipp.
Wir möchten uns heute mit einem besonderen Thema beschäftigen. Unser Thema heute, transparente Justiz, Urteilsdatenbanken, aber nur wenige Urteile. Robin, wir haben uns die letzten Monate durch wirklich unzählige Excel-Tabellen gequält. Konkret ging es darum, Gerichte müssen ja ständig Urteile und Beschlüsse fällen, aber wie viele davon werden eigentlich veröffentlicht? Ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, es sind nicht so richtig viele. Warum ist das überhaupt wichtig, Robin? Also ob Entscheidungen veröffentlicht werden?
Ja, Stichwort gegenseitige Kontrolle im Rechtsstaat. Also ich als Öffentlichkeit, ich habe ja schon ein Interesse daran zu wissen, was entscheiden die Gerichte eigentlich? Machen die Murks?
Und machen sie Murks?
Hoffentlich nicht, aber das können wir ja prüfen, wenn wir die Urteile haben.
Ja, genau. Also es hat viel mit Transparenz zu tun. Wenn viele Gerichtsentscheidungen oder zumindest Urteile später einsehbar sind oder wären, lässt sich die Rechtsprechung auch besser auswerten. Ich habe darüber mit einer Anwältin gesprochen und die sagte mir, sie könnte ihre Mandanten besser beraten, wenn sie zum Beispiel vorab wüsste, wie Gerichte zu bestimmten Fragen urteilen. Also ist das ein Gericht, was den Streitwert eher hoch oder niedrig festsetzt oder eher viel oder wenig Schmerzensgeld zumisst und auch was andere unterinstanzliche Gerichte so entscheiden und wie sie das vor allem begründen. Also wenn man sich das anguckt, hat man das Gefühl, das ist eigentlich ganz naheliegend, dass mehr Urteile veröffentlicht werden. Und trotzdem ist das eher die Ausnahme.
Aber wir haben ja jetzt eine Stichprobe durchgeführt und konnten damit nochmal so ganz neue Aspekte beweisen.
Okay, ich glaube, wir sollten jetzt vielleicht mal eine Zahl nennen. Wie viele Entscheidungen wurden denn nach unserer Stichprobe, nach unserer Auswertung veröffentlicht?
Ja, also bei den Bundesgerichten, da klappt das ziemlich gut. Die veröffentlichen eigentlich alle ihre Urteile.
Kurzer Einschub, das gilt für Bundesgerichtshof und Bundesverwaltungsgericht. Die anderen Bundesgerichte, zum Beispiel das Bundesarbeitsgericht oder das Bundessozialgericht, haben wir uns nicht angeschaut. Wir haben uns ohnehin insgesamt nur die zivil- und verwaltungsrechtlichen Entscheidungen angeschaut. Auch sonst sind die anderen Gerichtsbarkeiten nicht dabei. Also zum Beispiel keine strafgerichtlichen Urteile oder arbeitsgerichtlichen Urteile.
Wenn man sich jetzt aber nochmal für die Jahre 2023 und 2024 die Zivilgerichte und Verwaltungsgerichte dazu denkt, dann kommt man am Ende nur noch auf eine Quote von rund 4%
aller Urteile maximal, die veröffentlicht wurden.
Genau.
Das wollen wir jetzt mal ein bisschen vertiefen. Das ist die Zahl von den Land-, Oberlandes-, Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichten. Erzähl mal bitte, wie wir auf diese Zahl gekommen sind.
Ja, wir konnten da zum Glück ganz eng mit dem SWR Data Lab zusammenarbeiten. Und wir haben dann alle staatlichen, also kostenlosen Datenbanken für Gerichtsentscheidungen durchsucht. Und da haben wir dann einfach mal geschaut, also wie viele von den zivilrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Entscheidungen stehen da eigentlich so drin.
Wenn ich da kurz einmal einhaken darf, weil nicht alle, die uns zuhören, Juristinnen und Juristen sind, was kann ich mir unter zivil- und verwaltungsgerichtlich vorstellen?
Ja, das kann so fast alles sein. Also Zivilgericht zum Beispiel, wenn du einen Autounfall hast und Schmerzensgeld möchtest. Und Verwaltungsgericht, das ist oft, wenn der Bürger gegen die Behörde klagt, zum Beispiel, weil er eine Baugenehmigung haben will.
Und die nicht bekommt von der Behörde und dann klagt er, dass er so eine Baugenehmigung bekommt.
Genau.
Okay. Unser Problem bei der Recherche war, wir konnten in den Datenbanken nur nach Urteilen oder Beschlüssen schauen, aber nicht sehen, ob es zum Beispiel wichtige Beschlüsse sind. Denn Gerichte entscheiden alles Mögliche in Beschlussform, auch relativ Unwichtiges, wie zum Beispiel, wie hoch denn der Streitwert jetzt ist. Das ist dann zwar relevant für die Gerichtsgebühren und die Anwaltskosten zum Beispiel, aber ist vielleicht für die Nachwelt oder auch Unbeteiligte an dem Verfahren nicht ganz so wichtig. Wir haben uns daher auf zwei Dinge konzentriert bei der Auswertung. Wir haben uns einmal angeguckt, wie sind denn die Quoten bei allen Entscheidungen, also auch bei unwichtigen Beschlüssen, diese mit umfasst. Und wir haben uns angeguckt, wie viele Urteile sind denn veröffentlicht worden. Weil bei Urteilen ist es in der Regel so, dass die Gerichte etwas aufwendiger und ausführlicher argumentieren. Und da kann man dann auch inhaltlich nochmal mehr draus ziehen. Und da haben wir uns dann gezielt eben auf Verwaltungs- und Landgerichte plus die Obergerichte konzentriert. Die Amtsgerichte haben wir ausgelassen.
Wir sind nun mit Stefanie Jaus verbunden. Sie ist Reporterin im SWR Data Lab und kennt sich mit Daten aus. Zusammen mit ihrer Kollegin Gina Lamela haben die beiden unglaublich viele Statistiken ausgewertet.
Und das Data Lab war schon echt wichtig für diese Recherche. Um ehrlich zu sein, kam von den Kolleginnen ursprünglich die Initiative dazu. Ich bin da sehr dankbar für, dass die da so sehr dran geblieben sind und das gemeinsam mit uns dann realisiert haben. Und vor allem bin ich zumindest ein echter Zahlenheini, würde ich mal sagen. Das wäre, glaube ich, nichts geworden.
Ja, bei mir genau das Gleiche. Deswegen, hi Stefanie, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich.
Stefanie, erzähl doch bitte erstmal, was macht so eine Datenjournalistin eigentlich, wenn sie nicht gerade irgendwelche Statistiken von Gerichten auswertet?
Ja, genau. Also wir schauen uns eben einfach, wie der Name schon sagt, verschiedene Arten von Daten an. Das kann alles Mögliche sein, Text, Bilder oder eben auch klassischerweise Zahlen. Da nutzen wir eben vorhandene Daten oder eben selbst welche, wie in diesem Fall auch, und dann analysieren wir diese und eben ganz speziell auf journalistisch relevante Fragestellungen oder Hypothesen hin.
Und dazu gehört dann auch Daten eben auszuwerten, zum Beispiel irgendwelche Codes zu schreiben, habe ich immer wieder mitbekommen bei unserer Recherche. Warum kannst du sowas?
Ja, das habe ich tatsächlich studiert. Also bevor ich in den Journalismus gekommen bin, habe ich Medieninformatik studiert. Und genau, also neben klassischen ReporterInnen-Tätigkeiten machen wir im SWR Data Lab eben auch Dinge wie Daten aus dem Internet automatisch abrufen, das nennt man auch Scraping, und eben aufwendige Analysen, für die wir auch Skripte programmieren. Genau. Und das ist eben vor allem relevant, wenn es um große Datenmengen geht. Also wenn man mit einer Excel-Tabelle nicht mehr so richtig weiterkommt. Und da können wir eben, haben wir noch weitere Methoden in der Hinterhand.
Okay, du hast jetzt schon erste Begriffe verwandt, die ich auch aus unserer Zusammenarbeit kenne und wo ich mir bis heute nicht wirklich was drunter vorstellen kann. Vielleicht kannst du uns aber mal die ersten Schritte oder überhaupt die Schritte beschreiben, die wir bei der Recherche so gemacht haben. Also nicht uns, Robin und mir, weil da waren wir tatsächlich hautnah mit dabei, sondern vor allem unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Genau, also wir wollten ja rausfinden, wie viele Gerichtsentscheidungen in Deutschland werden veröffentlicht. Und dazu müssen wir erstmal rausfinden, wie viele Urteile, Beschlüsse und so weiter gibt es überhaupt. Also was könnte überhaupt alles veröffentlicht werden? Und für manche Gerichtsarten gibt es dafür statistische Berichte. Die enthalten dann Zahlen zu sogenannten Erledigungen, heißt es dann in der Fachsprache. Also wie viele Verfahren wurden beendet? Und wie wurden die beendet? Also eben durch ein Urteil, einen Beschluss oder wurde die Klage zurückgezogen, wird das Verfahren an ein anderes Gericht übergeben etc. Das sind dann eben ganz viele Excel-Tabellen oder PDF-Dateien mit Tabellen drin. Genau, und da haben wir uns dann eben entschieden, bestimmte Gerichtsarten, wie du vorher schon gesagt hast, anzuschauen und haben eben geguckt, was für Vergleichszahlen gibt es da eben. Und für die Land- und Verwaltungsgerichte haben wir die Daten dann noch extra.
Aber hol uns bitte nochmal ganz genau ab, also woher kriegt man jetzt eigentlich so einen Bericht, wie viele Entscheidungen veröffentlicht werden?
Genau, manchmal sind die im Internet abrufbar für die Allgemeinheit. Für die Land- und Verwaltungsgerichte haben wir die Daten aber tatsächlich noch anfragen müssen beim Statistischen Bundesamt. Die waren dann so nett und haben das von den Ländern für uns erhoben, also dass wir Daten wirklich für die einzelnen Gerichte hatten und nicht nur so bezirksweise. Und das war dann eben unsere Baseline sozusagen. Also wie viele Urteile, Beschlüsse und so weiter gab es in einem bestimmten Zeitraum.
Und dann brauchten wir noch die veröffentlichten Entscheidungen. Woher haben wir die genommen? Wir wollten ja eine Quote herausfinden am Ende oder gucken, wie viele Entscheidungen die Gerichte denn jetzt am Ende veröffentlichen.
Genau, wir haben ja gesagt, wir konzentrieren uns auf eben kostenlos zugängliche Websites, die die Länder betreiben. Also das sind die staatlichen Rechtsprechungsdatenbanken, sagt man auch. Genau, das sind einfach Websites, wo man als Bürger, Bürgerin hingehen kann und sich verschiedene Gerichtsentscheidungen runterladen. Und da zeigt sich auch, finde ich, schon das erste Problem, weil als Nicht-Juristin weiß man vielleicht auch gar nicht, was es da eben für Websites gibt und dass es da mehrere gibt. Jedes Bundesland ein eigenes Portal betreibt und so weiter. Man kann eben nicht an einer zentralen Stelle suchen.
Man kann nicht an einer zentralen Stelle suchen. Welche Datenbanken gibt es denn da? Also es gibt ja diese hinter einer Paywall, Back Online und Juris zum Beispiel oder von Wolter Klüver. Die haben wir ja nicht genommen. Also welche Datenbanken haben wir da jetzt genutzt?
Genau, also das gibt quasi so eine Übersichtswebsite des Justizportals des Bundes und der Länder. Und da sind eben so ganz viele Unterwebsites verlinkt. Das heißt eine für den Bund, eine für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und so weiter. Also jedes Bundesland hat eine, manchmal sogar zwei Websites. Und da veröffentlichen dann eben die Gerichte des Bundeslandes Entscheidungen.
Wir haben dann also diese Entscheidungen darunter geholt, gescraped, hast du gerade schon gesagt. Kannst du mal sagen, was Scraping eigentlich heißt? Also wie das dann funktioniert? Was haben wir da gemacht?
Ja, genau. Also das war dann eben doch ein bisschen aufwendiger als zu Beginn gedacht. Uns hat ja die Anzahl der veröffentlichten Dokumente interessiert und die wird teilweise eben auch schon angezeigt. Also wie viele Dokumente gibt es, steht dann oft auf der Website. Aber die Möglichkeiten, wie man halt filtern kann, sortieren kann etc., die variieren zwischen den Portalen. Und wir wollten ja uns genau einen bestimmten Zeitraum anschauen, also die Jahre 2023 und 2024. Weil für 2025 das Jahr war, als wir begonnen haben, ja noch gar nicht abgeschlossen und teilweise dauert es ja dann, bis etwas veröffentlicht wird. Und wir wollten eben Zahlen wirklich pro Gericht, um zu schauen, gibt es auch regionale Unterschiede.
Das heißt, wir haben jetzt richtig viele Daten gesammelt und jetzt mal, um auf den Punkt zu kommen, kann man schon sagen, okay, Deutschland veröffentlicht jetzt viele Entscheidungen oder wenig. Wie ist da so das Gesamtergebnis?
Wir sind ja davon ausgegangen, so ein bisschen von unserer Recherche, da geisterte immer so eine 1%-Zahl durchs Internet, sage ich mal, die war so mittelgut belegt. Also einfach von der Methodik her war teilweise dann nicht immer ganz klar, was sich angeschaut wurde. Die meisten Studien haben sich vor allem Juris als Plattform angeschaut. Deswegen wussten wir nicht, was wirklich rauskommen wird, aber haben natürlich erwartet, dass es niedrig ist und das hat sich so im Prinzip auch bestätigt.
Gut. Steffi, sag uns doch bitte nochmal, wenn wir uns jetzt die Gerichtsarten angucken und wirklich alle Entscheidungen, also jede Erledigungsart, wie sind denn da die Quoten der Veröffentlichung?
Ja, die liegt dann insgesamt bei den Land-, Verwaltungs- und Obergerichten für zivilrechtliche und verwaltungsrechtliche Entscheidungen bei etwa 2,4%.
Also die Quote, die du jetzt gerade genannt hast, bezog sich auf alle Entscheidungsarten. Wenn wir uns jetzt nur die Urteile angucken als Erledigungsart, wie sind denn da die Maximalquoten bundesweit betrachtet?
Also da haben wir für die gleichen Gerichtsarten etwa eine Quote von 3,5% eben nur für Urteile beziehungsweise nur für streitige Urteile bei den Land- und Oberlandesgerichten. Man muss dazu aber einschränkend sagen, dass das eher eine Maximalquote ist, also das liegt daran, dass wir auf den Websites nicht immer markiert bekommen haben, dass das jetzt ein Versäumnisurteil ist und dass das jetzt ein streitiges Urteil ist. Dadurch mussten wir quasi alle Dokumente vom Typ Urteil mitzählen und dadurch ist die Quote wahrscheinlich sogar in Realität etwas niedriger.
Wenn wir uns nochmal fokussieren auf diese Urteilsfrage, die konnten wir eben filtern und deswegen gesondert auswerten, auch wenn es nur so eine Maximalzahl ist, wie du gerade erklärt hast. Gibt es da eine Quote auch, wie zum Beispiel die Land- und die Verwaltungsgerichte, also auf der untersten Ebene, Urteile veröffentlichen?
Ja, also bei den Landgerichten ist die Quote am niedrigsten, ungefähr so 1,3% der streitigen Urteile maximal. Und bei den Verwaltungsgerichten ist es so ungefähr jede 20. Entscheidung.
Also kann man vielleicht sagen, dass je höher der Instanzenzug ist, desto höher ist die Veröffentlichungsquote?
Ja, genau. Also diese grundsätzliche Tendenz gibt es schon. Aber bei den Oberlandesgerichten zum Beispiel ist jetzt die Quote mit 8% der streitigen Urteile auch wieder maximal zu betrachten, auch nicht besonders hoch.
Und bei den Oberverwaltungsgerichten, da sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus. Was sind da die Quoten und stechen da Bundesländer heraus?
Ja, also die Oberverwaltungsgerichte, die haben eben schon eine recht hohe Quote, insgesamt so um die 2/3 der Urteile.
Also 2/3 der Urteile an den Oberverwaltungsgerichten und Verwaltungsgerichtshöfen werden oder wurden in 23 und 24 in etwa veröffentlicht. Und gibt es da irgendwie eine Spanne, also Bundesländer, wo das Oberverwaltungsgericht oder der Verwaltungsgerichtshof besonders stark oder schwach abschneidet?
Ja, also den niedrigsten Wert hat das Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen. Die haben so gut 1/3 veröffentlicht. Die höchste Quote unter den Oberverwaltungsgerichten hatte das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen und die haben so maximal 90% veröffentlicht, also eine ziemlich gute Quote.
Dann lass uns bitte einmal zum Abschluss nochmal auf die Bundesgerichte schauen. Können wir da auch was zu sagen?
Ja, also was die Urteile angeht, haben wir uns den Bundesgerichtshof und das Bundesverwaltungsgericht nochmal angeschaut und die veröffentlichten tatsächlich ungefähr 100% der Urteile, kann man sagen. Also manchmal finden sich sogar noch ein paar mehr Dokumente auf den Websites, als Verfahren offiziell erledigt wurden. Das ist so, wenn zum Beispiel zwei Dokumente zu einem Verfahren veröffentlicht wurden, zum Beispiel ein Urteil und noch ein Beschluss.
Okay, Steffi, und ich würde gerne nochmal zum Schluss fragen, woran liegt das denn, dass die Gerichte so unterschiedlich veröffentlichen? Gibt es dafür irgendeinen rationalen Grund?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben schon gemerkt, als wir die Gerichte eben auch jetzt gefragt haben, woran das liegt, dass manche eben gesagt haben, okay, wir machen auch aktiv Werbung dafür, dass unsere Richterinnen und Richter Urteile veröffentlichen, sensibilisieren dafür. Andere haben eben gesagt, zum Beispiel, ja, okay, diese Datenbank, von der Sie da sprechen, die kennen wir eigentlich so richtig gar nicht, sondern wir kennen halt Juris und Back Online.
Also die kommerziellen Datenbanken.
Genau, diese kommerziellen Datenbanken. Also das war schon auch ganz interessant zu sehen, dass auch nicht bei allen Gerichten diese Datenbanken, glaube ich, so richtig präsent sind.
Ja, Steffi, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich fand es super interessant und richtig cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da warst.
Danke dir.
Ja, vielen Dank.
Okay, wir haben gelernt, die Gerichte veröffentlichen richtig wenige Entscheidungen. Und Robin hat vorhin auch schon erklärt, warum wir vielleicht mehr öffentliche Entscheidungen bräuchten. Robin, wir haben auch einige Justizministerien konfrontiert mit unseren Ergebnissen. Was sagen die denn so, warum sie so wenig veröffentlichen? Sie oder beziehungsweise vielleicht richtiger die Gerichte?
Ja, also die Gerichte sagen oft, dass total viele Entscheidungen einfach nicht relevant sind, weil es halt um irgendwelche Standardsachen geht, die jetzt, ich übertreibe mal, schon 100.000 Mal entschieden wurden.
Aber wer entscheidet denn, was wichtig ist und was nicht?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Am Ende macht das ja immer der entscheidende Richter. Und der muss dann einfach für sich selbst entscheiden, findet er das gerade wichtig? Und das klingt jetzt richtig undurchsichtig, aber das gehört nun mal zur richterlichen Unabhängigkeit, dass in Deutschland die Richter frei entscheiden.
Aber gibt es denn da irgendeinen Maßstab? Also vielleicht findet der eine Richter ja Nachbarstreiten wichtiger als Autounfälle und deswegen gibt es bei dem ganz viele Nachbarstreitigkeiten, die veröffentlicht werden.
Gut, dass du fragst. Es gibt schon ein Bundesverwaltungsgerichtsurteil von vor 30 Jahren.
Quasi neu.
Und die haben geschrieben, es handelt sich um eine verfassungsunmittelbare Aufgabe der rechtsprechenden Gewalt und damit eines jeden Gerichts. Zu veröffentlichen sind alle Entscheidungen, an deren Veröffentlichung die Öffentlichkeit ein Interesse hat oder haben kann.
Boah, das verlangt aber ganz schön viel Objektivierung für den einzelnen Richter, die einzelne Richterin. Es ist ja irgendwie auch super subjektiv, wer was jetzt wichtig und relevant auch für die Öffentlichkeit findet.
Ja, total. Das ist genau das Problem. Da legst du den Finger in die Wunde.
Gibt es denn noch einen anderen Grund, warum so wenig veröffentlicht wird, außer sie finden es vielleicht nicht wichtig?
Ja, ganz praktisch. Das ist einfach total aufwendig. Also wir haben ja in den Gerichtsentscheidungen ganz viele persönliche Daten und die sollen nicht an die Öffentlichkeit, weil Privatsphäre. Mhm. Und da müssen dann irgendwelche Leute beim Gericht halt wirklich da mit Edding sitzen und schwärzen.
Wie?
Also die gucken sich die Gerichtsentscheidung an und gucken dann, aha, da steht ein Name, das muss ich schwärzen.
Okay, das frisst Zeit.
Das frisst Zeit, das müssen die alles händisch machen.
Okay, das klingt ja schon irgendwie nach einem nachvollziehbaren Grund, weil wir berichten ja hier viel über die Justiz, viel über die Bundesjustiz bei uns in Karlsruhe, aber auch stehen wir immer wieder in Kontakt mit Richterinnen und Richtern aus den unteren Instanzen und dass es nicht wirklich viel Personal in der Justiz gibt, das ist etwas, was man da regelmäßig hört. Und dass die dann nicht irgendwie tausende Urteile am Tag anonymisieren und schwärzen mit Edding, das leuchtet ja irgendwie ein. Das sind nachvollziehbare Gründe. Und über dieses Thema mit den niedrigen Veröffentlichungsquoten möchten wir jetzt aber nochmal mit Till Bußmann-Welsch sprechen. Er ist Aktivist und Jurist und beteiligt sich an der Initiative Offene Urteile. Die setzt sich dafür ein, dass demnächst künftig viel mehr Gerichtsentscheidungen kostenlos veröffentlicht werden. Hallo, Herr Bußmann-Welsch.
Hallo, Herr Bußmann-Welsch.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie bei uns sind. Vielleicht starten wir direkt mal und Sie erklären, was die Initiative Offene Urteile eigentlich ist. Können Sie das mal ein bisschen ausführlicher darlegen, als ich es gerade eingangs erklärt habe?
Sehr gerne. Also Kernstück der Initiative ist die Plattform www.offeneurteile.de und da ermöglichen wir es Bürgerinnen, Bürgern mit oder ohne Fachexpertise Gerichtsentscheidungen bei Gerichten anzufragen oder auch eigene Gerichtsentscheidungen zu teilen. Warum machen wir das? In Deutschland werden eben sehr wenig Gerichtsentscheidungen veröffentlicht, aus verschiedenen Gründen. Die Zahl, wie viele Gerichtsentscheidungen veröffentlicht werden, ist auch ein bisschen umstritten, aber man kann so ungefähr von 1% der Gerichtsentscheidungen ausgehen.
Als Jurist würde ich ja immer erstmal zuerst gucken, wenn ich einen Fall prüfe, was sagt denn die oberste Rechtsprechung, zum Beispiel der BGH. Ich würde wahrscheinlich ja nicht gucken, was macht denn irgendein Landgericht in Bayern, wenn ich schon eine Bundesgerichtshofentscheidung habe. Ist es dann nicht total egal, was irgendwelche unterinstanzlichen Gerichte entscheiden?
Also klar, man kann sicherlich mit je nach Rechtsgebiet differenzieren zwischen den einzelnen Instanzen. Wir wissen aber auch, dass bei den Obergerichten immer noch nicht alle Gerichtsentscheidungen veröffentlicht werden, auch wenn es bei den Bundesgerichten seit den 2000ern, in den meisten Fällen auch eher seit 2010, kostenlos Rechtsprechung in großem Umfang gibt. Aber gerade auch die Vorjahre sind nicht kostenlos im Internet veröffentlicht und auch da immer noch nicht jede Entscheidung. Es gibt aber auch Rechtsgebiete, da geht es gar nicht immer bis zur obersten Instanz. Beispiele sind da insbesondere das Verkehrsrecht. Da geht es dann typischerweise um Haftungsquoten, eher auf der amtsgerichtlichen Ebene. Und wenn ich da wirklich zum Erfolg kommen will, dann muss ich diese Amtsgerichtsrechtsprechung kennen, weil die Parteien typischerweise in diesen Fällen einfach nicht weitergehen.
Also diese 3,5%, die wir ermittelt haben, beziehen sich auf streitige Urteile bei den Landgerichten oder im Zivilrechtsweg und auf Urteile bei den Verwaltungsgerichten. Würden Sie sagen, das ist der Maßstab, der für Sie auch relevant ist, also welche Urteile, vielleicht auch noch welche Beschlüsse, strittigen Beschlüsse gefällt und veröffentlicht werden? Oder haben Sie auch die Forderung, wirklich einen unbegründeten Beschluss, der zum Beispiel sich über die Kosten oder den Streitwert auslässt, zu veröffentlichen? Was ist da Ihr Ziel, Ihr Angang?
Ja, ich denke genau, das ist die entscheidende Frage. Was will man da als veröffentlichungswürdig definieren? Und vom Grundsatz würden wir auch ausgehen und sagen, alles zu veröffentlichen, weil jede staatliche Handlung in dem Sinne Transparenz verdient. Jetzt ist die Art und Weise natürlich entscheidend, wie man das veröffentlichen
also,
muss.
Also wenn ich kurz einhaken darf, auch ein Beschluss, wo einfach nur steht zwischen Person A und Person B, die dann auch anonymisiert werden, ist der Streitwert 6.000 Euro. Das würden Sie auch veröffentlicht haben wollen?
Genau, das würde ich jetzt noch konkretisieren, nämlich mit Blick auf die Art und Weise, wie das veröffentlicht wird. Weil ich würde sagen, Entscheidungen, die eine Begründung enthalten, die sollte man im Volltext haben. Und die anderen Entscheidungsarten, da sollte man zumindest so Statistiken zu haben. Ja, dass man zumindest auch weiß, diese Streitwerte, die sind ja auch manchmal entscheidend, gerade für die Kosten. Und wenn wir ans Urheberrecht denken, wenn es da früher um die Abmahnfälle geht in irgendwelchen Peer-Sharing-Netzwerken, da war das höchst umstritten. Ja, welchen Streitwert nimmt man jetzt ran? Und das ist natürlich für Einzelpersonen, die davon betroffen sind, aber dennoch sehr entscheidend, weil das maßgeblich einfach die Frage betrifft, was sie am Ende dafür bezahlen müssen, wenn sie vor Gericht sehen sich und sich dann auch verteidigen wollen. Und insofern sollte es bei solchen Sachen mindestens statistische Erhebungen geben, wie oft gibt es beispielsweise Einstellungen oder wie oft wurde welcher Streitwert in welchem Verfahren angenommen.
Aber ist eine Gerichtsentscheidung nicht immer eine Einzelfallsache? Ist es dann nicht total vielleicht auch irreführend, wenn ich eine Statistik habe, der Streitwert bei Verkehrsunfällen beträgt immer 8.000 Euro, aber dabei kommt es ja auf das konkrete Auto an.
Ja, das ist auch eine
mein
sehr,
Auto hätte niemals einen Streitwert von 8.000 Euro, um ehrlich zu sein.
100.000, ne?
100.000, ja genau, mindestens. Okay, sorry, ich lenke vom Thema ab. Ja.
Nee, das ist eine sehr wichtige Frage. Grundsätzlich ist natürlich so in Deutschland, ist denke ich auch allen bewusst. Wir haben in dem Sinne keine Bindung an die Rechtsprechung, abgesehen jetzt von Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, die teilweise gesetzesgleiche Wirkung hat. Aber faktisch ist es natürlich so, dass sich die unteren Instanzen an den oberen Instanzen ausrichten, ja auch manchmal abweichen, damit die Rechtsprechung weiterentwickeln hat. Die obere Rechtsprechung so eine Orientierungswirkung, insbesondere die bundesrechtliche Rechtsprechung. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir natürlich, wie ich eingangs gesagt habe, viele Verfahren haben, die gar nicht zu den Bundesgerichten gehen. Das heißt, da kann diese vereinheitlichende Wirkung keine Rolle spielen. Und wir haben auch immer wieder Fälle, wo dann Gerichte ausscheren und sich am Anfang, vielleicht auch bevor das zu den Bundesgerichten geht, auch sehr, sehr unterschiedliche Inseln bilden. Und dann dauert es teilweise 5 bis 7 Jahre, bis man dann irgendwann mal eine Vereinheitlichung hat. Und dann ist es natürlich schon interessant, mal zu gucken, okay, strategisch, vielleicht manche Verfahren gehen gar nicht weiter in die höheren Instanzen. Wo ist es dann vielleicht schon klüger hinzugehen? Das kann für die Einzelperson bei der Gerichtsstand dann schon entscheidend sein. Einfach weil sich nicht alle Gerichte immer an der oberen Rechtsprechung ausrichten und nicht ausrichten können, weil sie noch nicht da ist.
Es gibt ja so Schmerzensgeldtabellen, da kann ich gucken, okay, ich wurde am Körper verletzt und so viel Schmerzensgeld haben andere Gerichte dafür zugesprochen. Meinen Sie sowas mit den Statistiken?
Genau, sowas meinen wir auch. Das findet, haben Sie richtig gesagt, auch schon in der Praxis statt. Gibt es nicht nur bei Schadensersatz, gibt es auch bei Mietminderungstabellen. Da gibt es zig Beispiele für, auch für die Haftungsquoten, vorhin im Verkehrsrecht, die ich angesprochen habe. Und da ist es natürlich dann interessant, diese horizontale Rechtsprechung zu kennen, weil da häufig dann einfach Entscheidungen nicht mehr die nächsten Instanzen gehen. Und das sind auch Fragen, die dann gar nicht von den höheren Instanzen geklärt werden. Und dann hat natürlich für ein Gericht, wenn dann eine Partei eine Rechtsprechung einreicht, hat das natürlich eine Orientierungswirkung, ganz faktisch.
Wir sind jetzt schon quasi bei den Gründen, warum so wenig veröffentlicht wird. Was sind denn aus Ihrer Sicht da die zentralen Motive und Beweggründe, dass 3,5, vielleicht sind es auch nur 1%, wie auch immer, wir kommen zu 3,5% der Urteile veröffentlicht werden?
Ja, ich würde sagen, beim Begriff Motiv, das klingt so ein bisschen, als wäre das jetzt irgendwie böswillig veranstaltet worden oder so. Das glaube ich nicht. Ich denke, das ist einfach ein bisschen zufällig historisch gewachsen. Wir mussten uns eben früher entscheiden, was wir veröffentlichen, weil wir nur Papier hatten als Transport für die Worte. Das muss auch jemand lesen. Deswegen hat man am besten wenig in die Bücher gepackt. Dann hatte man irgendwann Datenbanken. Aber da hatte man dann die Angst, wenn wir jetzt ganz viele Daten in diese Datenbanken packen, dann finden wir nichts wieder, weil wir halt nur Stichwortsuchen hatten und ganz wenige Filterkriterien. Und da hat sich natürlich die Technik ganz rasant weiterentwickelt, aber das Denken im Hintergrund noch nicht so, dass man da immer noch diese abstrakten Ängste hat. Und es hat sich natürlich dann einfach auch eine Kultur gebildet, dass einfach wenig veröffentlicht wird, nur das Besondere. Und auch vielen Richtern, Richterinnen ist es in der Hinsicht auch gar nicht bewusst, dass das eine ihrer Kernverantwortung ist, diese Rechtsprechung auch zur Verfügung zu stellen. Das ist jetzt aber im Wandel.
Was meinen Sie denn mit abstrakten Ängsten?
Ja, ich denke, also mit Blick auf die Angst, dass man eben in den Datenbanken nichts mehr wiederfindet, also nicht mehr die Nadel im Heuhaufen. Also zum Beispiel reden Richter da gerne drüber, über die bayerische Veröffentlichung, weil Bayern angefangen hat, ein bisschen mehr Gerichtsentscheidungen zu veröffentlichen. Und dann hatten einzelne Richter das Gefühl, okay, da finden wir keine Entscheidungen mehr, die bayerische Datenbank können wir nicht mehr benutzen. Mag auch sein, weil die vielleicht technisch dann einfach nicht hinreichend ausgereift ist, um dieses Problem dann zu adressieren. Das heißt, wenn wir natürlich mehr Daten veröffentlichen, müssen wir sicherstellen, dass wir immer noch die einzelne Entscheidung wiederfinden, die wir auch suchen und dass sie nicht untergeht, weil sonst ist der Mehrwert natürlich nicht da. Es gibt aber auch darüber hinaus andere abstrakte Ängste, die eine Rolle spielen können, die aber nach meiner Wahrnehmung nicht repräsentativ sind für die Rechterschaft, sondern die eher vereinzelt auftreten und auch in Einzelfällen begründet sein können. Da geht es zum Beispiel darum, dass Richter und Richterinnen Angst haben, stärker ins Zentrum von Querulantentum zu kommen, weil ihre Namen vielleicht dann auch stärker in der Öffentlichkeit stehen, weil sie vielleicht auch bei speziellen Verfahren vielleicht sogar die körperliche Unversehrtheit gefährdet sehen oder auch
also ihre eigene Unabhängigkeit. Meinen Sie?
Genau, ja. Genau die eigene körperliche Unversehrtheit, vielleicht auch die eigene richterliche Unabhängigkeit, weil ein stärkerer öffentlicher Druck eintritt oder auch vielleicht auch durch die Justiz selber oder durch die Exekutive.
Wir haben über dieses Thema auch mit der neuen Richtervereinigung Interessensverband von Richterinnen und Staatsanwälten gesprochen. Und da hat uns der Sprecher Sven Kersten Folgendes gesagt.
Ich glaube, es besteht immer die Angst, dass man einen Fehler gemacht hat in irgendeiner Art und Weise, wozu man sagen muss, dass Fehler natürlich auch dazugehören. Aber diese Angst, von den Kolleginnen oder Kollegen oder der Öffentlichkeit beurteilt zu werden, hindern, glaube ich, die Richterschaft innerlich zu einer größeren Veröffentlichungspraxis beizutragen.
Was sagen Sie zu dieser Einschätzung? Ist das aus Ihrer Sicht valide? Und zweitens, können Sie es nachvollziehen?
Ja, also das ist auch ein Grund, den ich im Rahmen meiner Promotion auch hin und wieder gehört habe. Ich habe da auch Interviews geführt mit Richtern und Richterinnen und da hat mir auch ein Finanzrichter gesagt, ja, ich schieße da halt auch manchmal ab und zu einen Bock und es ist ganz beruhigend zu wissen, dass das abseits von ein paar wenigen Personen dann auch keiner liest. Das war aber jetzt in den Interviews, ich habe natürlich, insgesamt waren das 40 Interviews, die sind jetzt auch nicht repräsentativ, ist eine qualitative Stichprobe da an der Stelle. Das heißt, das ist mir bekannt. Ich kann es aber aus der Perspektive nicht nachvollziehen, weil natürlich Richter und Richterinnen in ihrer Unabhängigkeit auch verpflichtet sind, das, was sie machen, nach außen hin zu vertreten. Und insofern ist mit dem Job einfach zwingend verbunden, dass man das Ergebnis, was man erzielt, dann auch verteidigt. Oder wenn man zum Ergebnis kommt, das war nicht gut, sich dann da entsprechend weiterentwickelt. Es mag sein, dass es in einzelnen Gerichtsbarkeiten einen hohen Zeitdruck gibt, sodass da viele Fälle in kurzer Zeit abgearbeitet werden.
Aber inwieweit würden denn die Richter und RichterInnen sich denn verantworten müssen? Ich dachte, dass man die Gerichtsentscheidungen anonymisiert.
Grundsätzlich werden Gerichtsentscheidungen anonymisiert. Das ist richtig. In Deutschland wird diese, oder pseudonymisiert, je nachdem, wie man den Begriff nach der Datenschutzgrundverordnung auslegt und im Einzelfall dann anwendet. Das ist aber eine sehr spezifische, dogmatische Frage. Aber typischerweise werden auch die Namen von Richtern geschwärzt. Ja, das ist in Deutschland aber nicht verpflichtend. Gibt es auch hinreichend obergerichtliche Rechtsprechung, dass das nicht notwendig ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass das eigentlich rechtswidrig ist, dass die Namen an der Stelle geschwärzt werden. Was hingegen geschwärzt werden muss, sind typischerweise Namen von Zeugen oder den Parteien, sofern es Naturalparteien sind, keine Unternehmen. Aber genau, wir leben momentan in Deutschland auf jeden Fall noch in einer Kultur, wo viel mehr geschwärzt wird, als es eigentlich notwendig wäre.
Ich würde jetzt noch mal gern ein anderes Stichwort in den Raum werfen, nämlich Legal Tech. Können Sie bitte einmal kurz erklären, worum es sich bei Legal Tech handelt?
Also Legal Tech, wie der Name sagt, ist die Kombination aus Recht und Technik, kommt früher aus der Rechtsinformatik, jetzt eben der fancy Begriff aus dem angloamerikanischen Raum Legal Tech. Und da geht es darum, dass wir versuchen, juristische Abläufe in Technik zu übertragen mit ganz verschiedenen Wirkungen. Das kann ein Beispiel sein, das kann aber auch für die Forschung interessant sein, weil man auf einmal mit modernen Methoden der Datenanalyse Trends in der Rechtsprechung erkennen kann, zum Beispiel Argumentationsmuster, vielleicht auch bestimmte Typen von Argumentationsmustern, die sich durch bestimmte Gerichte ziehen. Das sind Beispiele, wie sich das konkretisieren kann.
Also könnte ich jetzt argumentieren, es gibt eigentlich gar keine unwichtigen Gerichtsentscheidungen, weil wir alle für Legal Tech verwerten könnten, um zum Beispiel irgendwelche KIs zu füttern?
Ich würde so weit gehen tatsächlich an der Stelle. Das Bundesverfassungsgericht hat es mal in einem anderen Kontext gesagt. Es gibt heutzutage kein unbedeutendes Datum mehr. Und das ist insofern auch mit Blick auf die Gerichtsentscheidung richtig, gerade mit Blick auf das Potenzial, das wir daraus schöpfen können. Und davon kann die Justiz auch ganz erheblich profitieren. Ich habe es eingangs ja auch schon gesagt, wenn Richter und Richterinnen wissen, wie im anderen vergleichbaren Fällen entschieden wurde und es gibt keinen Grund, vielleicht von dieser Wertung abzuweichen, kann man sich das Leben an der einen oder anderen Stelle da auch leichter machen.
Aber ist das denn realistisch? Also wenn ich jetzt Amtsrichter bin, mein Schreibtisch ist voll, kann ich denn dann diese ganzen Urteile auswerten?
Ja, ich selber als Amtsrichter wahrscheinlich nicht, aber da würde ich sagen, ist der Staat in der Verantwortung, die Richter und Richterinnen dann über die Verwaltung so auszustatten, dass sie auf diese Möglichkeiten zugreifen können. Und dann kann natürlich der Staat selber hingehen, entsprechende Dinge entwickeln oder er beauftragt andere Unternehmen und lizenziert das dann. Das ist dann eine demokratische Entscheidung, wie man das dann entsprechend machen will. Aber ich erwarte nicht von Richtern und Richterinnen, dass die sich jetzt selber hinstellen und irgendwelche Datenanalysen zwingend betreiben, sondern das muss so nutzerfreundlich sein, dass sie das mit dem Klick eines Knopfes sofort erkennen können.
Sie haben uns jetzt erklärt, warum Sie sich als offene Urteile, als Initiative oder Kampagne dafür einsetzen und haben da auch verschiedene Argumente. Erklären Sie doch nochmal bitte, wie Sie Ihr Ziel als Initiative erreichen wollen. Also wie sieht Ihre Kampagnenarbeit aus und auch die nächsten Schritte?
Also unsere Kampagnenarbeit steht in einem größeren, sag ich mal, politischen Kontext, jetzt mit Blick auf Deutschland. Denn die letzte Bundesregierung, die Ampelkoalition, hatte sich schon im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, mehr Gerichtsentscheidungen, grundsätzlich alle maschinenlesbar, pseudonymisiert zu veröffentlichen. Und wir wollen mit unserer Kampagne dafür sorgen, dass dieser Prozess weitergeht und eben nicht versandet, einfach weil die Regierung gewechselt hat, und wollen da weiter Druck machen. Das heißt, einerseits ist es damit, Öffentlichkeit auf das Thema zu richten und auf der anderen Seite aber auch ganz praktisch mitzuhelfen, dieses Delta, sag ich mal, von den einen 3,5% bis zu vielleicht 90% ein bisschen zu schließen und dann eben zu den einzelnen Gerichten hinzugehen über unsere Plattform im Stile von Frag den Staat und dann eben zu sagen, hier, ich möchte diese Gerichtsentscheidung haben, bitte veröffentlicht die, wir machen dann den ganzen Prozess, veröffentlichen am Ende alle Entscheidungen kostenlos für alle über OpenJur. Und wir haben auch Zugriff auf 1 Million Aktenzeichen zu nicht veröffentlichten Gerichtsentscheidungen, die wir parallel über die Vereinsstruktur von OpenJur bei den Gerichten anfragen, sodass wir mindestens 1 Million Gerichtsentscheidungen ans Tageslicht holen. Gleichwohl ist uns bewusst, die Gerichtsverwaltung haben jetzt gerade noch nicht diese Pseudonymisierungssoftware. Wir wollen die auch nicht überlasten.
Wenn ich jetzt als Privatperson sage, offene Urteile, geile Initiative, kann ich Sie da irgendwie unterstützen?
Genau, also man kann das entweder machen, indem man natürlich selber erstmal Urteile anfragt oder eigene Urteile auch hochlädt, die auf der Webseite geteilt werden können. Man kann uns aber natürlich auch durch ganz praktische Arbeit unterstützen. Es ist natürlich immer wichtig, dass eine Kampagne Reichweite erlangt, dass viele Menschen darüber sprechen. Und in dem Zuge, wenn man uns in diesem Netzwerk Gedanken unterstützen will, ist man auch sehr willkommen.
Was heißt denn anfragt in dem Kontext?
Also wir haben, sag ich mal, einen Nutzerflow, durch den wir die Personen durchführen. Das heißt, man klickt sich durch verschiedene Fragen durch. Das sind, glaube ich, auch nur 3 Stück in der Zahl. Das heißt, man muss einmal sagen, um welches Gericht geht es denn? Dann muss man die Gerichtsentscheidungen konkretisieren. In einem sehr guten Fall, sage ich mal, das werden aber typischerweise eher juristisch gebildete Personen haben, hat man ein Aktenzeichen, also die Nummer der Gerichtsentscheidung. Oder man umschreibt das allgemeiner, indem man etwa Presseberichterstattung mit reingibt. Und dann leiten wir diese beiden Informationen weiter automatisiert an das Gericht und erstellen dann entsprechend diese Anfrage. Dann kann man auch noch seine E-Mail-Adresse hinterlassen, wenn man informiert werden will. Und sobald die Entscheidung dann online ist, bekommt man da eine entsprechende Nachricht und kann sich dann freuen.
Das heißt, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, offene Urteile unterstützen wollt oder ein Urteil habt, was ihr gerne mal lesen wollt, aber ihr findet es nicht, dann könnt ihr euch mit dem Aktenzeichen an die Initiative wenden und findet alles auf deren Homepage. Ja, vielen Dank, Herr Bußmann-Welsch, für das Gespräch. Das war sehr interessant. Danke für Ihre Zeit und viel Erfolg weiter bei Ihrer Initiative. Und ja, mal gucken, wie lange es dauert, bis Sie 1 Million Urteile erfragt haben und bei OpenJur haben einstellen können.
Ja, auch vielen Dank.
Das war Till Bußmann-Welsch von der Initiative Offene Urteile. Robin, wie machen das eigentlich andere Länder? Sind wir hier einer unter vielen mit niedrigen Quoten oder gibt es da auch andere Beispiele?
Ja, das war jetzt gar nicht so leicht, da konkrete Zahlen zu finden. Mhm. Aber ich kann schon mal sagen, Deutschland ist gar nicht mal so gut unterwegs. Also eine Zahl kam aus Rumänien.
Okay.
Und die müssen da alles veröffentlichen und sind damit auch ziemlich erfolgreich.
Was heißt ziemlich erfolgreich?
Die haben seit 2011 etwa 50 Millionen Entscheidungen zugänglich gemacht.
Das klingt viel.
Das ist total viel.
Okay, also dieser Flaschenhals ist ja das mit der Anonymisierung, haben wir schon gehört. Gibt es da Aussicht auf Besserung?
Ja, man muss natürlich da irgendwie die Arbeitslast runterschrauben. Mhm. Und Baden-Württemberg und Hessen, die haben sich jetzt an ein neues KI-Tool gesetzt. Das ist jetzt seit Dezember 25 in Einsatz. Und das nennt sich JANO, also steht für Justiz Anonymisierung.
Okay.
Und das ist eine KI, ein Tool. Und die schwärzt dann persönliche Daten selbst, damit die Leute dann nicht mehr mit Edding sitzen müssen. Und in der Folge können dann die Gerichte Entscheidungen mit viel weniger Aufwand veröffentlichen.
Okay, also das klingt ja schon mal ganz gut. Wenn sie es ausgerollt haben schon in den ersten Gerichten, scheint es auch relativ gut zu funktionieren. Wir haben ja auch mit verschiedenen Justizministerien gesprochen. Was haben die uns so gesagt?
Ja genau, man sieht aber, die Bundesländer handhaben das untereinander anders. Justizminister Philipp Fernes aus Rheinland-Pfalz sagt,
Bisher haben wir kein Tool gesehen in einem entsprechenden Test, das den Qualitätsanforderungen an den Datenschutz genügt hat. Dementsprechend haben wir ein solches Werkzeug bisher nicht eingeführt.
Das sieht wahrscheinlich die Kollegin Frau Gentges aus Baden-Württemberg ein wenig anders, denn Sie haben das Tool Janodar ja eben jetzt seit Dezember im Betrieb. Herr Fernes hat uns aber im Interview auch gesagt, dass er offen sei für KI-Lösungen und man sich da umschaut. Es gibt noch ein anderes Tool, das der Bund mitentwickelt, das heißt Alex. Das ist aber noch nicht ausgerollt, ist mein Kenntnisstand. Wir haben ja auch beim Bundesjustizministerium zum Beispiel angefragt nach unserer Recherche und Sie damit konfrontiert. Da fand ich ganz spannend, dass das Bundesjustizministerium sich sehr deutlich dafür ausgesprochen hat, für mehr Transparenz sorgen zu wollen, dass mehr Entscheidungen veröffentlicht werden. Das Bundesjustizministerium baut zumindest für die Bundesgerichte momentan an einer Plattform, Neuriss heißt die, wo dann künftig zentral alle Entscheidungen und auch Gesetze veröffentlicht werden sollen, dass die Justiz der Bundesländer da mitzieht, dass die also auch ihre Entscheidungen dort veröffentlichen können. Und damit hätten wir aber auch immer noch das Problem gelöst, dass wir bislang wenig Veröffentlichungen haben.
Ja, also es tut sich schon was, aber die Datenbank, von der du gerade gesprochen hast, die soll ja auch erst 2028 kommen. Also das Problem mit den wenigen Entscheidungen scheint irgendwie bewusst zu sein. Aber wie schnell da jetzt eine Lösung kommt, weiß ich nicht.
Also mein Eindruck ist, das war eine mehrmonatige, echt aufwendige Recherche. Es hat viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir das euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein wenig haben schmackhaft machen können und die Relevanz verdeutlicht haben. Wenn ihr jetzt nochmal gucken wollt, wie denn die einzelnen Gerichte ihre Urteile oder Entscheidungen veröffentlichen. Wir haben das Thema auch online aufgearbeitet. Wir packen den Link mal in die Shownotes. Und da findet ihr dann Karten und könnt gucken, wie zum Beispiel das Landgericht, bei dem ihr regelmäßig vielleicht mit dem Auto oder dem Bus vorbeifahrt, so seine Veröffentlichungen handhabt, also wie viele es da gibt. Schaut euch das gerne mal an, das sind viele schöne Bildchen, also Grafiken und den Link packen wir euch, wie gesagt, in die Shownotes. Robin, schön, dass du heute bei mir hier im Podcaststudio warst und diese aufwendige Recherche die vergangenen Monate begleitet hast. Nicht alleine, vorher gab es schon eine andere Referendarin, die sich da mal drum gekümmert hat. Ihr wart einfach nicht lang genug hier für unsere Recherche. Danke, dass du dich da mit reingestürzt hast und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Philipp, vielen Dank. Ich hatte eine super Zeit.
Das freut mich sehr zu hören. Und wenn ihr da draußen Kritik, Fragen oder Erfahrungen zum Beispiel auch mit Urteilsdatenbanken habt und die mit uns teilen wollt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail. Falls ihr sie noch nicht kennt, sage ich euch jetzt auch nochmal unsere Adresse, justizreporterinnen@swr.de. Da könnt ihr uns erreichen. Mein Name ist Philipp Ragnon. Danke fürs Zuhören und ich sag mal bis dahin.
Tschüss.
Carsten, wem gehört der Mond eigentlich?
Na, den Amerikanern natürlich. Die haben doch da ihre Flagge in den Mondboden gesteckt.
Und meinst du, wir können den Mars besiedeln?
Na, das ist bestimmt nur noch eine Frage der Zeit, oder? Oder vielleicht auch nicht. Nicht jede einfache Frage hat auch immer eine einfache Antwort.
Willkommen bei den großen Fragen in 10 Minuten. Eurem Wissenschaftspodcast, der euch jede Woche überraschende, persönliche und tiefgründige Antworten auf große Menschheitsfragen liefert.
Und jetzt, wo wir Menschen uns wieder ins Weltall wagen, um mit der Artemis-2-Mission den Mond zu erkunden, da haben wir für euch eine kleine Sonderstaffel zusammengestellt.
Wir fragen die Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer, wie gesund Astronauten eigentlich wirklich sein müssen.
Und wir haben 4 weitere spannende Fragen in petto. Was wollen wir auf dem Mond? Führen wir bald Krieg um ihn? Was nützt eigentlich Raumfahrt? Und taugt der Mars tatsächlich als zweite Erde?
Ihr glaubt, das wisst ihr eh schon? Na dann hört mal rein. Die großen Fragen in 10 Minuten.
Natürlich in der ARD-Audiothek
und auf all euren Lieblings-Podcast-Plattformen.